dieses Ich Bin ist ja dieses Wort, das da Jahwe steht. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich für dich da sein werde. Ich bin, der für dich da ist. Und Jesus spricht von der Auferstehung und des Lebens. Und Auferstehung heißt für mich dann nicht nur bei der Beerdigung, dass man Trost ausspricht für die Ewigkeit, sondern Auferstehen heißt für mich auch, dass mein Glaube wieder aufgehoben wird, damit ich Leben weitergeben kann, damit ich im Leben ankomme. Die Ewigkeit fängt nämlich heute und hier schon an. Wenn ich nur alleine für die Ewigkeit lebe, das wäre ein bisschen wenig. Ich habe ja noch Freude hier und ich will ja hier noch Leben haben. Und dabei ist mir aufgefallen, ich bin im Kopf eigentlich relativ stark im Glauben. Geht euch das auch so, wenn dich jemand fragt, woran glaubst du? Natürlich, ich glaube da, also ja, alles klar. Aber dann wird es schwierig, wenn es zu dem Punkt kommt, dass dein Glaube herausgefordert wird. Wir hatten das vor ein paar Tagen hier vorne, eine Frau an der Straße, plötzlich zusammengebrochen ist. Die ging da auf einmal klatsch, lag sie mitten auf dem Gesicht. Und Gerda hatte das durch das Fenster gesehen und wir kamen raus. Die lag da weitestgehend bewusstlos auf dem Boden, blutete aus dem Mund, weil sie sich auf die Lippe oder auf die Zunge gebissen hatte. Und Max kam zu mir ins Büro und sagt, du musst helfen, komm mal schnell raus. Und dann stehe ich daneben und mein erster Gedanke war, du musst ein Kissen und eine Decke holen. Während der Zeit war Gerda am Beten, einer holt die Feuerwehr und dann stehe ich da und denke, ja, im Kopf weiß ich, stehe auf und wandle. Muss ich weiterreden? Geht es euch das auch so? Noch komischer wird das, wenn meine Frau sagt, ach, ich habe so im Magen. Meine erste Reaktion ist, nimm eine Tablette. Ich habe so Kopfschmerzen, nimm eine Tablette oder hol mal einen Tee. Kennt ihr sowas? Und wenn es dann heißt, du sollst für deine Frau beten, dann ist der Glaubensheld Paul so richtig wie Phönix aus der Asche da. Dann stimmt alles. Dann sage ich, gib mir. Ja. Ich dachte, es ist so absolut klar, was wir eigentlich glauben. Und ich bin ja damit groß geworden, dass jeden Sonntag bei uns in der Kirche Folgendes gesprochen wurde. Ich wusste immer nicht, ob ich das mit geschlossenen Augen beten musste oder ob das nur ein Bekenntnis war. Bin ich nie richtig schlau geworden, aber da gibt es doch dieses Ich glaube an Gott. Wollt ihr das mal mitlesen? Mal richtig laut. Wäre ja mal interessant, dass wir mal richtig so im lutherischen Sinne das Apostolikum mal laut sprechen. Bei uns musste man dafür auch immer aufstehen, aber ihr dürft sitzen bleiben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt werden einige spätestens beim Katholisch gezuckt haben, stimmt's? Ich bin erzkatholisch, wusstet ihr das schon? Erzkatholisch bin ich, aber ich bin nicht römisch-katholisch. Katholisch heißt allgemein christliche Kirche, ja? Versteht ihr? Deswegen, das Katholisch steht am Anfang, aber weil das eben auch anders besetzt ist, wird in manchen Kirchen das eben auch anders gesprochen. Aber ich dachte, ich gehe zur Ursache zurück. Ich merke also, ihr habt auch Amen gesagt, ihr glaubt das alles. Warum sind wir dann so schwach, wenn es um Krankenheilung und Totenauferweckung geht? Oder warum sind wir dann so schwach, wenn es um Widerwärtigkeiten geht? Jesus fasst das Apostolikum ganz einfach zusammen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. So weit, so gut. Ich nehme euch Jünger mal mit auf eine Reise, die Jesus persönlich angeordnet hat. Mein Predigttext für heute. Markus 6, Vers 45 bis 56. Gerade war die Speisung der 5000 geschehen. Jesus hatte die Leute alle entlassen. Am Westufer des See Genezareth, unweit von Kapernaum, so etwa 2-3 Kilometer entfernt, nimmt man an, war die ganze Sache. Und jetzt passiert Folgendes. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf. Denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren über die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürfte. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Eine Hammergeschichte, stimmt's? Ich finde sie sowas von fantastisch. Und man kann sie so wunderbar in unser eigenes Leben übertragen. Die meisten von uns, die haben schon Stürme erlebt oder sind mitten in Stürmen drin. Und am See Genezareth, wenn von den Golanhöhen die Fallwinde kommen, dann ist das Meer nicht mehr so wunderschön flach, sondern da gibt es Wellen, die findest du am Wannsee in dieser Größenordnung nicht. Und die Jünger auf Geheiß vom Herrn Jesus mussten in diese Richtung rudern, wo der Wind war. Die konnten noch nicht mal Segel setzen. Das waren so etwa 15 Kilometer gegen den Wind und gegen hohe Wellen rudern. Gute Nachthütte und der Herr Jesus hatte das angeordnet. Jetzt schaust du in dein Leben rein und siehst die Winde, die entgegenblasen. Und du fragst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht hat er das angeordnet. Kommen wir später nochmal drauf. Ne? Also man kann das ganz einfach und wunderbar auslegen. Das Gute ist, Jesus kommt zu dir, wenn du sein Kind bist, weil er sagt, er ist das Leben. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Er sieht dich rudern. Und er sagt nicht, ja, mal sehen, wie lange es noch aushält. Lass den Paul mal rudern. Ist ja lustig. Noch steht ihm das Wasser nicht bis unter Lippe, Oberkante. Ja, so. Zweite These, ganz einfach, Jesus kommt nie zu spät. Nie. Und mitten, wenn du am meisten Furcht hast, sagt er dir, sei getröstet. Oh, jetzt könnte ich fast einen Altarruf machen für all die, die gegen Wind rudern. Er sagt, ich bin's, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin dein Gott. Fürchte dich nicht. Und dann demonstriert er seine Allmacht über Wind und Wellen. Ich habe gedacht, naja, wenn du mittendrin bist, sagst du, hoffentlich höre ich jetzt seine Stimme. Hoffentlich steigt er bei mir ins Boot und bevor der Gottesdienst zu Ende ist, gebiete der Wind und Wellen in meinem Leben, dass es aufhört. Ja. Vielleicht bist du noch beim Rudern. Aber ich wollte auf ein ganz anderes Problem eingehen. Warum war der Glaube der Jünger so schwach? Jesus hatte doch angeordnet. Da hätten die doch gesagt, ach, wir rudern, der Herr ist ja mit uns. Petrus, nicht schlapp machen, rudern, wir kommen schon an, der Herr ist mit uns, Glauben zählt. War nichts. Warum war der Glaube der Jünger so schwach und warum ist mein Glaube in solchen Sachen, wenn der Wind bläst, so extrem schwach, wo ich Glaubensbekenntnis hin oder her in die Tüte hauen kann? Diese Frage beschäftigt mich. Und in diesem Text bekommen wir eine Antwort. Weil unser Herz noch so hart ist. Der Kopf spricht es richtig aus, der hat das Apostolikum auswendig gelernt. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Ja? Das kannst du wirklich aufsagen, selbst im Schlaf noch. Aber das Herz ist hart. Und von hier nach da ist der Weg bei mir extrem lang. Vielleicht ist es bei dir anders. Dann kannst du dich zurücklehnen, kannst auf unendlich gucken und ein Nickerchen machen. Das schadet dann nichts. Und es ist interessant. Später erwischt der Herr Jesus die Jünger wieder. Ich habe noch so zwei Stellen rausgesucht in Markus 8, 17. Da sagt er ihnen nochmal, begreift ihr noch nicht und versteht ihr es immer noch nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Und dann nach seiner Auferstehung, da kommt es noch, da offenbart er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Hartherzigkeit. Das ist ein Ding, nicht? Selbst nach der Auferstehung sind die noch in dem Boot, wo ich auch drin sitze. Jetzt wäre natürlich die Frage ganz wichtig, wo liegen die Ursachen für meine Hartherzigkeit? Wenn ich was ändern will, muss ich doch überlegen. Das Erste, was ich gefunden habe im Nachdenken, war viel Weiberei. Ja, ich meine, das muss ja irgendwie nachklingen bei euch. So, wenn ich jetzt einen frommen Begriff gewählt hätte, würdet ihr den nachher beim Kirchencafé schon wieder vergessen haben. Also manche Männer in unserer Gesellschaft, die sagen, ich brauche eine Frau zum Putzen, eine zum Kochen und eine zum Kuscheln. Dann haben sie in München eine, sie haben in Hamburg eine und eine in Berlin. Und bei Gesetz ist das verboten. Aber ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich jetzt Frau wäre. Und mein Mann würde sagen, ach, ich mag dich, Paul. Eine Knuddeleinheit. Und dann würde er mir nachher sagen, gib mal acht, ich habe noch eine in München. Was macht das mit dem Herzen einer Frau? Muss ich nicht ausführen, wa? Wir können im Alten Testament sehr häufig darüber nachdenken, dass der große Gott sagt, gebt mal acht, ihr habt die Ehe, die ich mit euch geschlossen habe, verlassen. Was macht das mit dem Herzen Gottes, wenn ich komische Wege gehe? Wenn ich in die Vielweiberei eintauche, was macht das mit dem Herzen unseres Gottes? Dann kannst du das Glaubensbekenntnis sprechen bis zum geht nicht mehr, aber dein Herz ist hart geworden und die Bibel drückt es ja auch aus, dass Scheidungsbriefe ausgestellt werden wegen unserer Hartherzigkeit. Aber ich habe gedacht, das muss ich geistlich ein bisschen tiefer gehen. viel Weiberei im Gottesdienst. Ich kann mich daran erinnern, an der Zeit, wo ich groß geworden bin, da gab es ganz riesen Diskussionen in der Gemeinde, ob in der Gemeinde ein Schlagzeug stehen darf. Eine Orgel ja, aber kein Schlagzeug. Weil das war Teufelswerkzeug. Das haben die Beatles gespielt, die Rolling Stones. Ich meine, die meisten von euch kennen diese Gruppen gar nicht. Und die haben mit Schlagzeug gespielt. Ich weiß, was das in unserer Gemeinschaft für eine Diskussion gab. Da waren Bongos schon der erste Pflasterstein zur Hölle. Dann gab es Kleiderordnung. Wie lang, wie kurz muss der Rock sein? Keine Hosen bei den Frauen. Versteht ihr, man hat sich auf ganz andere Dinge konzentriert, die gar nichts mit der Barmherzigkeit und der Güte Gottes zu tun hatte. Das war gelebte viel Weiberei in der Gemeinde. Und manche Gemeinden haben sich über diese Sachen gespalten. Die Religionsvermischungen in unserer Zeit. Allah ist nicht gleich Allah. Welchem Gott willst du folgen? Es geht nicht an, dass ich Religionsvermischung mache, wenn Gott sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist ein großer Trend in unserer Gesellschaft. Wir müssen so liberal sein, dass du dein Profil der Gnade verlierst. Viel Weiberei im Bereich des Okkulten. Du sagst, ich bin nicht okkult. Aber wenn die Männer sagen, ich muss meiner Frau das nur richtig verkaufen, dass ich das Auto jetzt gekauft habe, dann geht er mit Manipulation um und Manipulation kommt aus der Hölle, ist direkt okkult. Wenn ich euch was in der Gemeinde verkaufen muss, dann stimmt was nicht. Dann bringt mich, naja. Und letztes, das will ich so sagen, weil das kommt eigentlich in unseren christlichen Kreisen nie vor. Aber ich habe im Haus gewohnt, da war unten in der Wohnung ein Hausbibelkreis. Und ich liege abends im Bett und will gerade in das Reich der Träume eintauchen. Da endet unten der Hauskreis. Und wie das ist so bei einem Hauskreis, die reden während im Hauskreis nicht, aber wenn sie draußen vor der Tür sind, dann wird ausgetauscht. Sommer war warm, Fenster war offen und ich höre sie erzählen, sag mal, weißt du, ob Schwester X und Y ein Steinbock ist? Nee, meinte die eine, die ist, jetzt muss ich, weiß ich, was gibt er noch für Stellen, die ist Waage. Ja, dann kann das ja gar nicht gehen mit dem Stier. Die können ja nie zusammen richtig glücklich werden. Die kamen gerade aus einer Gebetszeit raus. Ich stehe senkrecht, ich sah, ich muss sehen, wer das sagt. Und dann habe ich hinter der Gardine gestanden und habe sie beobachtet. Hey, was habe ich denn mit Sternzeichen zu tun? Man hat jetzt festgestellt, weil man Hubble-Bilder ausgewertet hat, dass es 10-mal mehr Sonnensysteme gibt, als man bisher gekannt hat. Und da will mir irgendeiner klar machen, dass da oben eine Sternkonstellation was auf meine Wagengeschwüre auswirken kann. Hey, komm zum Glauben zurück, wirf diese Sache raus, wenn du ein Sternzeichen noch mit dir rumhaust, pack es in die Tonne. Viel Weiberei geht bei Gott nicht. Dein Herz wird hart, weil du das woanders dranhängst. Es geht nicht. Manche tragen ein Kreuz und meinen, dann werden sie bewahrt. Wir sind hier nicht bei Dracula, nicht? Also wenn du es deswegen trägst, dann hau es auch in die Tonne rein, dann ist es auch nichts wert. Ein Kreuz ist kein Talisman. Wenn du einen Talisman noch brauchst, dann bitte sprech das Glaubensbekenntnis nicht richtig von Herzen. Viel Weiberei. Ich gehe mal, Sonderschriften. Wie viele Leute, mein Heugelbach hat immer recht. ja, die sind ja baulich, aber ich muss mich am Wort festhalten, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Götzendienste. Ich grüße alle, die jeden Morgen erstmal auf den DAX-Index gucken müssen, um zu leben. Der Gott des Geldes, ihr Lieben. Manchmal denke ich mir, wir haben deswegen so wenig Vollmacht in unseren Gemeinden, weil der Gott des Geldes uns beherrscht. Ich stehe jedes Mal staunend bei der Jahresabschlussversammlung, die wir haben da, und dann schaue ich, wie viel Geld wirklich zusammengelegt worden ist. Wenn du mich am Anfang des Jahres glauben müsste, wie viel Geld wir brauchen, um als Gemeinde weiter zu existieren und die Dienste zu tun. Ich würde sagen, den Glauben habe ich nicht. Aber wenn ich Netzwerk, unser Sozialbereich und die Gemeinde zusammennehme, dann geht über ein Drittel der Gelder wieder in die sozialen Arbeiten hinein, die wir verschenken dürfen. Und dann bleibt es manchmal so, wenn wir dann vor Monatsende, wenn die Gehälter fällig sind, sage ich, okay, muss man glauben, investieren, nicht? Aber wo hänge ich mein Herz dran im Alltag? Und das Letzte, dann gehe ich zu den Lösungen, die sind viel wichtiger. Gelebter Ungehorsam. Hier muss ich ein bisschen nochmal eingehen, das hilft nichts, weil das ist vielleicht mein Hauptproblem. Ich bin begeistert und ich möchte das weiter fördern, dass wir hier die prophetischen Eindrücke haben. Und ich finde es nach wie vor toll, dass du den Mut zusammennimmst und hier vorne stehst. Das ist gar nicht so einfach. Aber die Frage ist, wenn wirklich ein Wort kommt und dich trifft, was machst du damit? Es war vor einigen Wochen, glaube ich, da hattest du hier vorne ein Wort, hier ist eine ältere Person, die hat sich vom Dienst zurückgezogen. Und ich höre das natürlich und macht sofort bei mir, Paul, wo hast du dich von dem Dienst, den Gott dir eigentlich gegeben hat, zurückgezogen und machst ganz viele unsinnige Dinge, die du nicht machen sollst? Nee, sage ich, da kam noch ein paar hinterher, ach Gott sei Dank bin ich nicht. So, und dann plötzlich gehe ich jeden, der über 50 ist, in meinem Kopf durch. Ach, das könnte für die, das könnte für den, das könnte für die. Ja, versteht ihr? Aber ich habe gedacht, ich bin mal gespannt. Wer dieses Wort aufgenommen hat und daraufhin seine Gewohnheit ändert. Und da dachte ich, willkommen im Club der Hartherzigen. Ich will jetzt gar nichts zuweisen, sondern ich entdecke mich ja. Ich habe meinen Tagesablauf, wo ganz bestimmte Wege gebahnt sind. Je älter du wirst, umso mehr gebahnt sind die ja. Trampelfahrt. Wie immer, wenn du über die gleiche Wiese gehst, siehst du nachher die Spuren. Und wenn jetzt jemand sagt, gib mal Acht, Paul, ändere dein Leben. Sag ich, am besten die Umstände ändern sich und nicht mein Leben. Es ist gar nicht so leicht, die eingefahrenen Wege zu verlassen. Um gehorsam zu sein. Zum Nachdenken. Ach ja, und da gibt es noch Punkte, gibt noch andere. Wie wird mein Herz weich? Das ist viel wichtiger. Als erstes, es braucht ein Wunder. Aus dir heraus schaffst du es nicht. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben. Diese beiden Verse aus Hesekiel 11, 19 und Hesekiel 36, Vers 26, das ist ans Volk Israel gerichtet, die in der Vielweiberei gefangen waren und entsprechenden Lohn erhalten haben. Dieses Wunder brauchen wir. Weil Gott muss immer den ersten Schritt gehen, sonst passiert nichts. Ohne dass Gott einen Schritt tut, passiert nichts. Das Zweite, wir müssen wieder Gehorchen einüben. Jetzt bin ich bei dem Thema, wo ich vorhin aufgehört habe. In Hesekiel 2, Vers 4 und 5 schüttet Gott sein Herz aus und lässt schreiben, und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott, der Herr, sie gehorchen oder lassen es. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Die Frage ist, wenn Gott zu dir spricht, tust du es auch? Hier merke ich, wie hart mein Herz geworden ist. Wenn Gott spricht, tue ich das dann auch. Ich muss wieder ganz neu gehorchen lernen. Das fängt ganz einfach an. Ich weiß nicht, wer von euch in dieser Woche oft gestöhnt hat und sagt, was ist das kalt geworden und so häufig und so früh wieder dunkel und so nass. Kannst du die Heizung ein bisschen höher drehen? Ich habe ganz kalte Füße. Wo ist denn der dicke Pulli? Ich muss den, glaube ich, wieder rausholen. Das ging diese Woche, ich weiß nicht, als geflügeltes Wort. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und dann habe ich gesagt, das Wetter wird auch nicht anders, indem man das ständig wiederholt. Weil über dem ganzen Stöhnen, dass es jetzt so hässlich kalt ist, dass es so nass ist, Herr, was ist da blöd, da habe ich ganz vergessen, dass wir einen super September hatten. Wow. Ich habe ganz vergessen, dass ich einen warmen Pulli habe. Ich habe ganz vergessen, ich brauche ja nur an den Thermostat zu gehen, um ein bisschen hochzudrehen. Ich habe ganz vergessen, dankbar zu sein. Stattdessen stöhne ich permanent und vermiese die Umgebung bei mir, indem andere sagen, ja, ich finde auch, es ist viel zu kalt. Es ist eigentlich ein Scheißwetter, ein doofes Wetter. Versteht ihr? Gehorsam lernen fängt damit an, dass ich wieder seine Güte rühme, Lobpreisstraße eintrete. Minimal. Wieder Gehorsam einüben. Am Wort festhalten. Jetzt habe ich meinen Talit vergessen, den wollte ich jetzt nochmal wieder hier rüberhängen. Weil ich hatte ja vorhin gelesen, und sie liefen in der ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass Jesus sei. Und wo immer er in die Dörfer oder Städte oder Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf die Marktplätze hin und beteten, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Ich finde es gut, in dieser Übersetzung ist von den Quasten die Rede. Luther hat immer den Saum des Gewandes beschrieben. Aber als echter Rabbi hatte er den Talit umgebunden, und da unten hängen die ganzen Zipfel dran mit lauter Knoten. Und die Knoten stehen dafür da, für das Gesetz Gottes, für das Wort Gottes, für seine Verheißung. Und die Frau im Blutfluss, wie wir das lesen, sie kam von hinten und berührte die Quaste seines Gewandes. Hier haben wir es nochmal in der Stelle drin. Das heißt, sie berührte das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Nicht einfach nur den Saum, sonst würde ich mit dem Lodenmantel hier reinkommen und du könntest unten anfassen und würdest gesund werden. Nein, das Wort Gottes müssen wir berühren wieder. Das heißt, in seinen Verheißungen leben. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und wie oft vergesse ich das über die Diskussion mit dem Wetter? Gott ist gut, alle Zeit. Gott liebt die Dünnen und die Dicken. Er liebt es, wenn schlechtes Wetter ist und gutes Wetter ist, mich zu erreichen. Aber die Frage ist, habe ich das vergessen, bei meiner Hartherzigkeit am Wort festzuhalten? Mit meinem Gott kann ich alle Dinge bewegen. Mit meinem Gott kann ich alle Dinge tun. Mir tut's hier weh, ich kann dieses oder jenes nicht. Mit Gott kannst du den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, niemand, der hier sitzt, kann nicht irgendwelche Dinge bewegen, die im Willen Gottes sind. Ich glaube das nicht. Warum sind wir so hartherzig geworden und haben ständig Argumente, warum was nicht geht? diesen Aberglauben, eigentlich möchte ich die Tür aufreißen und möchte den raushauen, aber ich bin ja genauso wie du. Bin ja auch so. Ich lebe in dem Aberglauben, aus diesem Grund kann ich nicht. Einer meiner wichtigsten Gründe ist mein Terminkalender. Ich denke, neben dem Geld ist der Terminkalender der größte Fluch, den wir haben, nach Facebook. Ja, ich meine, ihr gehört ja meistens zu einem, ihr kennt noch einen C64 oder so, war ein Texas Instrument oder so. Ja. Wir sind ja wahrscheinlich nicht die Facebook-Monster, die Stunden damit verbringen, dann alles Mögliche gegenzuchecken, dabei wertvolle Zeit verballern, nur zu wissen, aber früher hat man nur aus dem Fenster geguckt. Spanner hat man die genannt. Aber nennen wir heute die Facebook-User Spanner. Dann ist man nebenbei, man hat festgestellt, mit einer wissenschaftlichen Untersuchung, dass dabei dein Gehirn degeneriert. Es gibt gute und wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen. Wenn du zu viel Zeit da rein verballerst, degenerierst du. Am Wort festhalten. Ich habe euch erzählt, auf unserer letzten Ältestensitzung war das so in meinem Herzen zu sagen, wir müssen wieder anfangen, über Glauben zu predigen, dass Glauben wächst, dass Glauben stark wird, dass in jedem Gottesdienst wieder Kranke gesund werden und Dämonen fliehen müssen. Ja, das haue ich raus, und weil es ein frommes Thema ist, dürfte kein Ältester auch richtig was dagegen sagen. Wir haben also festgestellt, wir wollen wieder Glauben wecken in der Gemeinde. Und ich hoffe, dass mir das heute wieder ein bisschen gelingt. Kurze Zeit später, die erste Predigt war gelaufen, kam der Anruf an einem Freitag und am Samstag, ob ein Amerikaner hier predigen darf. Und ihr erinnert euch an den Menschen, der hier gestanden hat und die ganze Zeit von Totenerweckung, die er erlebt hat, gesprochen hat oder davon erzählt hat, wie Leute, die bei einer Betreten einer Mine ein halbes Bein verloren hatten, so über dem Knie amputiert, wo das nachgewachsen ist. Tansania, ja, sag ich, Afrika. Dachte, okay, aber ich will gehorsam sein, ich will dranbleiben, ich will mich durch Predigten ermutigen, dass wieder diese Dinge geschehen. Diese Woche, oder war es Ende letzter Woche, vor kurzem kriegte ich einen Anruf aus den USA. Vorher war ein Mail gekommen von einem Ami, der wieder auch in der arabischen Welt und überall große Versammlungen abhält. Und jetzt rief der mich an und sagte, Pastor Paul, ich habe über Afrika deine Adresse bekommen. Ich möchte gerne in Deutschland den Flüchtlingen dienen und ich komme für 14 Tage nach Deutschland und ich starte in Berlin. Ach, habe ich zu ihm gesagt, wenn man so kurz kommt, dann kann man nicht viel mehr tun. Ja, sagt er, ich habe einen Heilungsdienst. Da war ich wieder mit ihm unterwegs. Und dann fragt er, sag mal, darf ich in deiner Gemeinde denn am Sonntag predigen? Ich weiß ja nicht, was es für eine ist, also bin ich ein bisschen weiträumig. Dann sagt er, aber wenn ich darf, dann bitte bring überall Kranke. Ich will für Kranke beten. Da dachte ich, ey, vielleicht muss mein Glaube nochmal, indem ich sehe, wie Gottes Kraft wirkt, wieder wachsen, was über meine Predigt hinausgeht, dass ich wieder sehe, wie Gott seine Hand ausstreckt. Jetzt wird der Sonntag kommen. Und dann holt er noch aus, und das war jetzt die Härte. Er sagt, ich bin vor einigen Jahren blind geworden. Früher konnte ich immer sehen, jetzt komme ich als Blinder. Ich weiß auch nicht, warum mich Gott heilt, aber bringst du viele Kranke? Ich habe gedacht, okay, vielleicht doch ein Stückchen richtig gehört. Martin, wir können ja morgen nochmal darüber sprechen. Wir treffen uns übrigens hier. Verstehst du? Dann gehen wir wirklich los und sagen, wo ist unser Glaube? Das Glaubensbekenntnis können wir. Wir sprechen uns runter. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erden. Und an seinen eingeborenen Sohn. Ja, versteht ihr? Da glaube ich dran, im Kopf spreche ich es, aber wo ist mein Herz? Und ich möchte uns Mut machen. Weil ich denke, wir brauchen das wieder, dass wir sehen, wie Gott handelt. Nicht, damit wir groß werden, nochmal, sondern damit Gott wieder Ehre bekommt. Herr, strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen zur Verherrlichung seines Namens. Ich möchte nicht, dass die Gemeinde dann irgendwie berühmt würde, weil man hier gesund wird, sondern ich möchte, dass die Gemeinde berühmt wird, weil man hier Jesus treffen kann und Jesus die Ehre geben kann. Ich würde uns sehr ermutigen, dass wir für Sonntag beten. Und vielleicht, wenn du den einen oder anderen Kranken hast, der gar nicht glaubt, dass du den anschleppst. Warum soll uns Gott nicht zurückerstatten, was am Anfang der Gemeindegründung vor über 80 Jahren gewesen ist? Ihr wisst, ich wiederhole das immer wieder. Die Gemeinde wurde in den ersten Monaten verboten, weil sie gegen das Arztgesetz verstoßen hat, weil zu viele Leute gesund geworden sind. Und es gibt diese Geschichte, dass eine Frau so mit bedrückt vor der Gemeinde saß, damals noch in der, auf der Bank vor der Straße, ich weiß nicht, war Linienstraße, kann schon sein. Und dann hat sie davor gesessen und dann kommt ein Gemeindemitglied, wie bei uns schon immer etwas später, und sieht die bedrückte Frau und denkt, aha, die kann ich evangelisieren. Und sie sagt, wollen Sie nicht reinkommen zum Gottesdienst? Wir singen, wir beten und wir beten für Kranke. Sagt sie, ja, deswegen bin ich ja hier, aber die singen und beten immer zu lange. Ich komme jetzt gleich, wenn gebetet wird. Die hat auf der Bank gewartet, um das Wunder Gottes wieder zu erleben. Merkt ihr, unser Glaube muss wieder wachsen, dass diese Dinge heute möglich sind, heute hier in Berlin, weil der Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Paulus sagt, ich bin nicht gekommen mit überredenden Worten oder mit menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung der Kraft. Und ich frage mich, Paul, ist dein Herz vielleicht nicht zu hart geworden über all deinen Gewohnheiten, über all deine Kenntnis, wie Gottesdienst so ablaufen sollte? Den letzten Punkt, wie mein Herz aufweichen sollte, das ist der Tipp, den der Herr Jesus seinen Jüngern gibt. Bevor er sich von ihnen verabschiedet in Bethanien, sagt er, siehe, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und so weiter. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Du kannst alle Klimmzüge machen, die ich jetzt so gerade gesagt habe, um dein Herz weich zu kochen. Es wird leidlich klappen. Du kannst dich aufpeppen lassen durch viele Wunder, die du siehst. In der einen oder anderen Stadt, ich glaube in Nazareth war das, gab es auch, wo der Herr Jesus nicht viele Wunder tun konnte, wegen der Hartherzigkeit der Leute. Und in Kapernaum geschahen ganz viele und er musste nachher sagen, wehe dir. Du kannst die Wunder sehen, aber dass das Herz weich wird, dazu brauchst du die Berührung durch den Heiligen Geist. Ohne dass der Heilige Geist kommt, kannst du es knicken. Und hier würde ich uns auch in dieser Woche nochmal ermutigen, dass du ganz neu für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist wieder bittest. Wer bittet, der empfängt. Die Jünger hatten das notwendig, dass immer mal wieder so eine Salbungswelle kam. War nicht nur am Pfingsten, da hat er nur angefangen. Ohne dass der Heilige Geist dich berührt, wirst du an die Bildzeitung schreiben können, Heilung. Da wirst du alles Mögliche, was du gesehen hast, dokumentieren können. Aber es macht dein Herz nicht weich. Weil das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Bei all dem, welche Schritte wir tun, wir brauchen wieder dieses Wunder, dass uns Gott durch den Heiligen Geist in den Arm nimmt, dass wir wirklich wissen, wir sind seine Kinder. Wir sind nicht leistungsbezogen unterwegs, sondern als seine Kinder. Wir haben uns oft daran gewöhnt, dass alles so normal ist. Aber ich möchte wieder glauben, dass das Übernatürliche wieder geschieht. Und ich möchte in diesem Übernatürlichen gehen. Nicht als Spinner, sondern als einer, der weiß, dass mein Erlöser lebt und dass Jesus verherrlicht werden sollte durch die nachfolgenden Zeichen und Wunder. Wir haben unsere ägyptische Familie hier sitzen. Die möchten in den Flüchtlingsheimen weiter unter arabisch sprechenden Leuten dienen. Ich glaube, ohne diese Zeichen und Wunder werden sie nur die Überredungskünste brauchen, aber das wird nicht halten. Wir haben unsere persischen Freunde, sie brauchen das, dass Gottes Gnade nicht nur mit einer Wohnung zu ihnen kommt, sondern dass der Heilige Geist so auf sie kommt, dass sie es nicht lassen könnten, von dem zu reden. Und ich brauche vielleicht ein Stück von der Salbung, von der ich vorhin gehört habe, von dir, dass wenn man im Zug sitzt, dass es auf einen kommt, dass ich es nicht lassen kann, von der Güte Gottes zu erzählen. Ich möchte vor euch bekennen, dass über all dem frommen Leben und Tun mein Herz an manchen Stellen hart geworden ist. Auch ich nehme dieses Wort nochmal an, weil ich so dickköpfig bin. Aber ich möchte heute vor Gott stehen und möchte sagen, ich will deine Verheißung wieder von hier vom Kopf in mein Herz hineinbekommen. Ich brauche diese Salbung des Heiligen Geistes wieder ganz neu. Hier bin ich. Von hier vorne große Töne gemacht. Aber ich brauche dich. Und wenn das bei dir irgendwo Sinn macht, dass du sagst, Paul, ich bin im ähnlichen Boot wie du. Ich weiß, das ist alles möglich, aber dann fang an, jetzt mit Jesus zu reden. Und sagen, ich möchte